Der Titel dieser Predigt lautet harter Stoff und großer Trost. Matthäus 22. Es gibt ja manchmal so Texte, so manche Bibeltexte, da liegt das, was man braucht oder was dieser Text, dieser Vers vielleicht sagen will, das liegt irgendwie förmlich auf der Hand. Ja, eine direkte Zusage, auch eine direkte Hinterfragung oder was auch immer. Da ist dass die Wirkung eines Textes voll auf die 12, ja, ist sofort jedem ersichtlich. Das ist in diesem Fall nicht so. Manche Bibeltexte, da liegt der Gehalt dessen, was dieser Text aussagen will, nicht so am Wegesrand, sondern da muss man richtig graben. Und so einem Text widmen wir uns mal heute. Und zwar zeige ich euch mal so den Themenkomplex. Um was geht es eigentlich? Und zwar sind das hier mal so ein paar Schlagworte, da kommen auch noch andere zu finden. Ewiges Leben, Himmel, Auferstehung, Auferstehung der Toten, Gericht, jüngstes Gericht, Gemeinschaft der Heiligen, das beten wir im Glaubensbekenntnis, vielen Dank, aufgepasst, und so weiter. Das nennt man in der Theologie eschatologische Themen, ja? Also die Lehre der letzten Dinge. So. Und der Bibeltext Matthäus 22 dreht sich um die Lehre der letzten Dinge. Und wir werden jetzt mal Zeuge eines Streites, eines Lehrstreites. Und zwar stehen uns zwei Gruppen gegenüber. Und ich möchte das zumindest mal ein bisschen versinnbildlichen. Sag mal, das ist so, das ist eine Figur. Das ist ein Pharisäer. Wir kennzeichnen das mal mit einem großen P. Ich gehe mal davon aus, dass früher die Pharisäer alle eine Schärpe trugen, wo ein großes P drauf war. Deswegen male ich das mal. Das ist ein Pharisäer. Die Pharisäer waren eine Gruppe, wo eigentlich jeder Mann, jede Frau nicht, aber jeder Mann mitmachen konnte. Das war eine Laienbewegung eigentlich. Die haben eigentlich einfach nur versucht, das Evangelium ernst zu nehmen. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Strömungen, verschiedene Lager und so weiter. Aber was für diesen Fall mal entscheidend sein soll, die Pharisäer haben an diese Dinge hier geglaubt, da hatten sie einen Bezug hin. Ja, sie haben an das ewige Leben geglaubt, ja, an eine Auferstehung der Toten hat der normale Pharisäer geglaubt. Das war zwar nicht sehr entscheidend für den Glaubensalltag. Ich weiß auch nicht, wie, könnte ich euch jetzt auch fragen, wie entscheidend sind eigentlich diese Dinge für den Glaubensalltag? Auf dem Dienstagvormittag, denkt ihr da groß an das jüngste Gericht und an die Auferstehung der Toten? Oder ist es nicht eher, sind nicht eher Themen im Alltag, was ich, Kraft und Nächstenliebe und sowas, ja? Also, für den Pharisäer waren diese Dinge im Alltag irgendwie doch weit weg, aber er wusste, dass das eine Rolle spielt, weil das sind ja Themen der Heiligen Schrift. Ja? Das kommt in der Heiligen Schrift vor. Wenn ich bei Pharisäern wenn ich Heilige Schrift sage, meinen wir natürlich nicht damit die ganze Bibel, sondern das Alte Testament. Ja? Das war ja die Heilige Schrift zu Jesu Zeiten. Ja? So, und auch schon im Alten Testament gibt es, gerade in den späteren Schriften, in den Propheten, Daniel ist ein ganz großes Buch, gibt es diese Themen, ja. Und deswegen hat der Pharisäer gesagt, ja, das ist Teil unseres Glaubens, das gehört da irgendwie zu. Also der Auferstehungsglaube stark verankert, aber irgendwie doch nicht im Alltag relevant. Die Pharisäer hatten jetzt ein Problem. Und zwar wurden sie von einer anderen Gruppe regelmäßig provoziert. Und zwar waren das die sogenannten Sadduzäer. Vielleicht habt ihr das mal gehört. Jetzt male ich mal einen Sadduzäer. Der hat natürlich einen Lockenkopf. So. Und der kriegt ein großes S auf der Brust. Die Sadduzäer, das war eine andere Strömung, es gibt auch noch weitere, aber um diese beiden geht's. Ja. Die Sadduzäer waren Menschen aus der Oberschicht, das waren keine Laien, das waren Leute aus der Oberschicht, Aristokraten. Die Sadduzäer stellten auch die höchste Priesterschicht damals, ja. Also die hatten ein enormes Erwählungsbewusstsein. Man konnte sich nicht hocharbeiten irgendwie zum Sadduzäer, sondern entweder warst du es von Geburt an oder eben nicht. Reich wird man nicht durch Lebensleistung damals, sondern weil man reich geboren wird. Völlig klar. So, Das Besondere jetzt, auch in Relation zu den Pharisäern, die Sadduzäer haben nicht gesagt, oh, wir haben die ganze Heilige Schrift, das ganze Alte Testament, da kommen ja solche Sachen vor, sondern wir sind die echten Juden und wir sind die Kerngläubigen. Wir haben nur die Heilige Schrift, nämlich die ersten 5 Bücher Mose. Das ist unsere Heilige Schrift. Das ist auch wirklich eigentlich die eigentlich Heilige Schrift. Alles andere ist auch wichtig, die Propheten und so, das ist gute Literatur, ja. Aber richtig weisungsbefugt, ja, das sind die 5 Bücher Mose. So, das hatte zur Folge, da in den ersten 5 Büchern Mose nichts von Auferstehung steht und nichts von einem Endgericht oder Gemeinschaft der Heiligen, ewiges Leben, das sind keine Themen in den ersten 5 Büchern Mose. Deswegen hat der Sadduzäer gesagt, das lass mal mit Auferstehung und Himmel und so, das ist nicht Teil des Glaubens. Also, ja, das ist alles neumodischer Kram. So, das habt ihr Pharisäer euch doch irgendwann im Laufe der Geschichte dazu erdacht und so. Also, alles neumodischer Kram. So, und jetzt sind diese Sadduzäer, dem habe ich ja gar kein Gesicht gemalt. So, jetzt sind diese Sadduzäer immer mal wieder zu den Pharisäern gegangen und haben sie herausgefordert, um ihnen zu zeigen, dass der Glaube an die Auferstehung Blödsinn ist. Ja, dass der in der Bibel, selbst wenn er in irgendwelchen prophetischen Schriften vorkommt, dass er Blödsinn ist. So, das wollten die belegen. Diese beiden Gruppen sind also ständig aneinander geraten. So, was macht der Sadduzäer? Der Sadduzäer hat erstmal ein Gesetz aus den 5 Büchern Mose genommen. Da stehen ja viele Gesetze, Gebote und so weiter. Und zwar, diese Gesetze sind ja bei allen Gruppen, bei den Pharisäern und Sadduzäern Heilige Schrift. Und deswegen haben die ein Vers oder ein Gesetz genommen. Und zwar das sogenannte Levi-Ratsgesetz. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, die Schwagerehe. Das geht so, das steht im 5. Mosebuch. Wenn ein Mann, der eine Frau hat, stirbt, ja, aber keine Kinder hatte, so soll der Bruder des Mannes sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Ich übersetze das mal, also ich bin mit Sarah verheiratet. Wenn ich sterben sollte, und angenommen, wir haben noch keine Kinder, ich sterbe, Sarah ist alleine da, dann wäre es die Pflicht meines Bruders, ich habe zwar keinen, aber sagen wir mal, ich habe jetzt einen, dann wäre es die Pflicht meines Bruders, Sarah zur Frau zu nehmen und ihr mit ihr Nachkommen zu zeugen. Und diese Nachkommen werden nach mir benannt, obwohl ich schon tot bin. Aber das ist mein Recht, das sind meine Kinder. Ja, also er tut nur den Dienst, könnte man sagen. Das ist das Levi-Ratsgesetz, das ist die Schwagerehe. Ist nicht ganz aktuell mehr, ne? Oder habe ich das Gefühl? So, das wirkt für uns natürlich ziemlich komisch. Das hatte damals aber gute Gründe, weil dadurch der Name und der Besitz einer Familie über Generationen hinweg gesichert wurde. Ja, also so blieb der Name erhalten. So, und dann haben die Sadduzäer, haben dieses Levi-Ratsgesetz genommen und sind zu den Pharisäern gegangen haben einen Fall konstruiert. Einen juristischen Fall, könnte man heute sagen. Und zwar haben sie gesagt, okay, ihr Pharisäer, ihr glaubt ja an die Auferstehung der Toten, an ein Weiterleben nach dem Tod. Stellt euch mal Folgendes vor. Also, es waren einmal 7 Brüder, ja, also es soll ja vorkommen, damals öfter als heute, es waren mal 7 Brüder. Der Älteste nahm sich eine Frau, ja, heiratete, kurz danach starb er aber, kinderlos. Dann Levi-Ratsgesetz, ja, dann muss der nächste Bruder sie zur Frau nehmen, das passierte auch. Starb danach aber auch, also der zweite Bruder starb danach auch. Und dann musste der nächste Bruder eintreten, der starb aber auch. Und der nächste und 7 Brüder mussten so in dieses Levi-Ratsgesetz und mussten diese Frau mussten ihr Nachkommen erwecken, aber es passierte nichts. Sie blieb kinderlos. Und am Ende stirbt die Frau. Das ist immer noch der Fall der Sadduzäer. Ne? Am Ende stirbt die Frau. So, nun, liebe Pharisäer, sagt doch mal, in der Ewigkeit, ihr denkt da ja, ihr glaubt da ja dran, ja? In der Ewigkeit, in der neuen Welt, wessen Frau wird sie dann sein? Das war der Fall, den sie konstruiert haben. Sie hatte ja 7 Frauen im Laufe des Lebens. Wessen Frau wird sie dann sein? So, die Pharisäer haben dann überlegt und antworteten dann darauf. Sie antworteten darauf, jetzt muss ich mal einmal meine Stelle wieder finden hier, sonst verhedder ich mich nämlich. So, jetzt habe ich es. Die Pharisäer haben überlegt, so, antworten darauf, was aber nirgendwo in der Heiligen Schrift steht, logischerweise, da steht nur dieses Gesetz. Ja, und die haben dann gesagt, okay, wir glauben, dass der erste Mann, dass der den Vorzug letztendlich hat und der er mit, in Ewigkeit wird diese Frau mit dem ersten Mann zusammen sein. Dann haben die Sadduzäer dagegen gehalten und haben gesagt, ja, und was ist, wenn die erste Ehe nur 2 Jahre gehalten hat? Und die vierte Ehe aber 19 Jahre gehalten hat. Mit wem wird sie dann in Ewigkeit zusammen sein? Und dann haben die Pharisäer überlegt, ja, okay, konnten so nichts da wirklich drauf sagen. Und dann haben die Sadduzäer nochmal nachgelegt, ja, was denn, wenn die erste Ehe ganz unglücklich war, aber die fünfte Ehe, die hat zwar nur 6 Jahre gedauert, aber das war die glücklichste. Mit wem wird diese Frau dann in Ewigkeit zusammen sein? Wird ihr nicht das Herz brechen, wenn sie in Ewigkeit mit, nicht mit ihrer großen Liebe zusammen ist, sondern mit irgendjemandem, der vielleicht sie zuerst geheiratet hat oder was auch immer. Ja? Und so haben die Sadduzäer, die Pharisäer irgendwie argumentativ an die Wand gestellt und gesagt, so, und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen oder wie? So, was ist denn jetzt mit eurer Auferstehung und eurem ewigen Leben? Ja, also Punktsieg für die Sadduzäer, könnte man sagen. Die Sadduzäer haben sich bestätigt gefühlt, dass der Glaube an die Auferstehung, dass das Quatsch ist und so weiter. So, jetzt haben sich die Sadduzäer gesagt, so, wo steht eigentlich, das ist ja dieses Nachwuchstalent aus Galiläa, wo steht eigentlich Jesus in dem Ganzen? Der tritt ja irgendwie ziemlich spontan da auf dem Schirm. Der ist den Pharisäern auch ziemlich wohlgesonnen, beziehungsweise er spricht auch von Auferstehung und von ewigem Leben und so. Also gehört der irgendwie so ein bisschen zu ihnen, aber die streiten auch ziemlich oft, also irgendwie auch nicht. Wir fragen den einfach mal und fordern den so ein bisschen und wir kitzeln mal was raus. Wie reagiert der denn auf dieses Levi-Rats-Gesetz, auf dieses Problem, auf diesen konstruierten Fall? Ja? So, unsere Vermutung ist, werden die Sadduzäer sich gesagt haben, unsere Vermutung ist, der wird sich an diesem Fall genauso verheddern und verbeißen wie alle Pharisäer vor ihm auch. So, und jetzt lesen wir mal die anfänglichen Verse des Bibeltextes aus Matthäus 22. So, auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen an jenem Tag einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, immerhin freundliche Anrede, Meister, Mose hat Folgendes bestimmt. Wenn ein Mann kinderlos stirbt, soll ein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Levi-Rats-Gesetz. Nun lebten da unter uns 7 Brüder. Der erste heiratete, starb jedoch kinderlos, das ist genau dieser Fall, und hinterließ darum seine Frau seinem Bruder. Aber auch dieser starb kinderlos, ebenso der dritte. Und so ging es weiter bis zum 7. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist es nun denn bei der Auferstehung? Wem von den 7 gehört sie dann? Sie alle waren schließlich mit ihr verheiratet. Das ist nochmal der Fall. So, die Sadduzäer sprechen Jesus also auf der Lehrebene an. Ja? Die wollen jetzt Argumente hören. Also die wollen jetzt lehrmäßig mal was hören. So, und den Auferstehungsglauben widerlegen. So, was sagt Jesus? Jesus antwortet jetzt, und zwar antwortet er in 2 Schritten. Wir widmen uns gleich erstmal nur den ersten Satz. Und zwar, Jesus gibt in diesem ersten Satz eine lehrmäßige Antwort. Also ist ja nicht so, dass man mit Jesus nicht diskutieren könnte. Wenn man ihn auf Lehrebene anspricht, dann wird er auf Lehrebene auch Antworten liefern. Also Teil 1 seiner Antwort. Jesus aber antwortete und sprach, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Ich füge mal ein, er sagt gerade den erwählten Leuten, den echten, harten Kern der Juden, dem sagt er, ihr kennt weder die Schrift. Die Leute haben von sich gesagt, ja, wenn jemand die Schrift kennt, dann ja wohl wir. Ja? Okay, aber ihr irrt, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. In der jetzigen Welt heiraten die Menschen und werden verheiratet. In jener neuen Welt heiraten die Menschen nicht mehr. Sie können hinfort auch nicht sterben, sondern sie sind den Engeln gleich. Das hat er gesagt. So, was sagt Jesus hier? In der neuen Welt, nach der Auferstehung der Toten, im Himmel, können wir mal sagen, im Himmel werden 2 Dinge aufhören. Zum einen die Sterblichkeit, ja, dass du irgendwann stirbst. Du kannst nicht mehr sterben in der Ewigkeit. Man kann auch ergänzen, selbst wenn du wolltest, du kannst nicht mehr sterben. Du bist unsterblich. Ja? So, du kannst nicht mehr sterben, erstens. Und zweitens, jetzt muss man erst wissen, was verheiratet sein damals bedeutete. Das dürfen wir nicht verwechseln mit unserem verheiratet sein. Das Ehefrau sein, das Ehemann sein damals, gab dir einen gesellschaftlichen Platz. Den gesellschaftlichen Platz, den du ohne Heirat nicht einnehmen kannst. Und zwar auf ganz identitätsstiftende Weise. Sagen wir mal so, dass du dich als vollwertiger Mann und als vollwertige Frau empfinden kannst und wahrnehmen kannst, das passiert erst durch die Ehe. Davor nicht. Ja? Deswegen war verheiratet sein so wichtig, unter anderem deswegen. Die Ehe gab dir deine geschlechtliche Identität. Ja? So, und zwar gar nicht nur deine sexualgeschlechtliche Identität. Ja? Natürlich durftest du nur innerhalb der Ehe Sexualität ausleben und so weiter. Kennen wir auch aus anderen Geboten. Ja? Sondern die Ehe gab dir das Gefühl und auch die damit verbundenen Rechte und Pflichten, Frau zu sein oder Mann zu sein. Dadurch warst du erst jemand Ganzes, ein ganzer geschlechtlicher Mensch. Ja? Wenn Jesus also hier sagt, es wird im Himmel, in der neuen Welt, kein Verheiratetsein mehr geben, heißt das nicht nur kein Kuscheln, kein Knutschen, kein schick essen gehen und keine Fortpflanzung, keine Kinder mehr, das heißt es nicht nur, sondern das heißt, dass im Himmel, jetzt kommt der harte Stoff des Titels, dass im Himmel die Geschlechtlichkeit endet. Im Himmel endet die Geschlechtlichkeit. Du wirst nicht mehr Frau oder nicht mehr Mann sein, sondern den Engeln gleich, sagt Jesus hier. Die Engel sind geschlechtslos. So, erstens, also du wirst nicht mehr sterben können. Zweitens, du wirst dich nicht mehr als Mann oder Frau wiederfinden. Für beides gilt, du hast keine Ahnung, wie es sich damit lebt. Ja, wie sich das anfühlt, wie du die Welt oder irgendwas wahrnehmen würdest, wenn du es nicht aus den Augen eines Sterblichen, das sowieso, und auch eines Mannes oder einer Frau tust. Ja, nicht mehr sterben zu können, nicht mehr sterben zu müssen. Das ist ein Zustand, den du dir beim besten Willen nicht vorstellen kannst. Meine Vermutung ist, würden wir heute die Nachricht kriegen, so, ab jetzt freie Fahrt auf dieser Welt, keine Sterblichkeit mehr, du lebst ewig auf dieser Welt, es würde sich alles ändern. Das ist, ich weiß nicht, in welche Richtung, aber ich glaube, es wird sich alles ändern. Ja? Also ein Zustand, den wir uns beim besten Willen nicht vorstellen können, eine gedankliche Grenze. So, wir haben keine Ahnung und wir haben ebenfalls keine Ahnung, wie es ist, nicht mehr Mann oder nicht mehr Frau zu sein. Das ist auch ein Gedanke, dieser harte Stoff, ja, den muss man erstmal verdauen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, das kann auch, zumindest ging mir das so, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, das kann auch völlige Unsicherheit in einem auslösen. Wenn ich mir vorstelle, irgendwann werde ich nicht mehr Olli als Mann sein, wie denn dann? So, ja, also das kann Unsicherheit in einem auslösen. Und aus gutem Grund, ein Mann zu sein oder eine Frau zu sein, das gibt uns so tiefe Identität, auch in Abgrenzung zum jeweils anderen Geschlecht natürlich, dass wir richtig ins Schwimmen kommen können bei der Vorstellung, wenn uns diese Identität genommen werden würde. Keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Ja, diese identitätsstiftenden Merkmale, die mit männlich-weiblich zusammenhängen. Ja. Wir haben keine Ahnung, wie die Welt aussieht, in der es keine Geschlechter mehr gibt, keine Geschlechtlichkeit. Ja? Und auch die Kräfte zwischen den Geschlechtern. Diese Welt besteht aus dieser Kraft zwischen den Geschlechtern. Allein Fortpflanzung, Nachwuchs, Kinder. Wenn es das alles nicht mehr gibt. So. Also, Jesus sagt hier zu den Sadduzäern, euer Beispiel, könnt ihr euch abschminken, ja? Euer Beispiel, mit welchem dieser sieben Männer würde die Frau dann in Ewigkeit zusammen sein, verheiratet sein, was auch immer. das könnt ihr völlig vergessen. Der Himmel überfordert euch. Ja? Der Himmel überfordert. Versucht euch nicht, das vorzustellen. Ihr habt keine Vorstellung davon. Keine Sterblichkeit mehr, keine Geschlechtlichkeit mehr. Ja? Alles, was hier für euch selbstverständlich war, wird da nicht mehr selbstverständlich sein. Eure Bilder, eure Wünsche, eure Erwartungen, eure Projektion, manchmal projiziert man auch irgendwie eine Mangelerfahrung hier in den Himmel, da werde ich endlich alles haben, was ich hier nicht hatte und so weiter. Vergesst das mal alles, sagt Jesus. Die kommen nämlich, all das, was in euch ist, wie ihr euch den Himmel so vorstellt, die kommen aus eurem Denkhorizont, aus dem Horizont eines sterblichen Menschen, eines geschlechtlichen Menschen. Ja? Also vergesst das alles. Ihr könnt diese Grenze nicht überwinden. Soll heißen, zwischen den letzten Dingen, ja, und euch ist eine, upsala, ach, Jesus, komm her. Zwischen den letzten Dingen und euch ist eine Grenze, die ihr nicht überwinden könnt. Die könnt ihr gedanklich nicht überwinden. Die Grenze ist zu stark. Die Geschlechtlichkeit und die Sterblichkeit, die prägt euch zu stark. So, Jesus sagt also, ich fasse zusammen in diesem ersten Schritt seiner Antwort, es wird alles anders werden. Stellt euch darauf ein. Ja? Ihr habt nicht die leiseste Ahnung von dem, was kommt. Es bleibt nichts mehr so, wie es war. Nichts. So. Und jetzt machen wir mal kurz einen Break. Jetzt hört mal kurz in euch hinein, ob das eine trostvolle Botschaft ist oder ob das, ich habe gesagt, dass ich da eher Unsicherheit empfinde, ob euch das auch so geht. Unsicherheit, Fragezeichen, vielleicht ein Unbehagen. Wer bin ich dann, wenn mir alles genommen wird? So, ja. Also, vielleicht Angst. Wenn Jesus sagt, alles wird anders, mit dem Tod wird alles, was ihr bisher kanntet und was euch ausmachte, wie ihr euch und die Welt wahrgenommen habt, es wird alles enden, du verlierst alles. So, wie gesagt, in mir löst das Unbehagen aus. So, uns fällt es ja manchmal sogar schon schwer, mit Gewohnheiten zu brechen, Kleinigkeiten oder loszulassen, ja, Menschen, die nicht mehr da sind oder Gesundheit, die nicht mehr zurückkommt. Wie schwer fällt das Loslassen da? Ja, Dinge, all das, was man noch verlieren kann. Ja. Und hier ist erstmal die Botschaft, du wirst alles verlieren. Und daran sollst du dich jetzt gewöhnen. Du wirst alles verlieren. So, in mir löst das Unbehagen und Unsicherheit aus. So, und Jesus sagt hier, lieber Pharisäer, lieber Sadduzäer, lieber Mensch, für euch gibt es diese eine Grenze. Für mich gibt es diese Grenze nicht. Ja? Für mich gibt es diese Grenze nicht. Ich stehe darüber. So, und aus dieser Position heraus will ich euch jetzt mal was sagen. Liebe Pharisäer, liebe Sadduzäer, lieber Mensch. Und jetzt wird es für uns nicht lehrmäßig, sondern jetzt kommt nach dem harten Stoff, kommt der große Trost. Jetzt wird es persönlich nicht mehr lehrmäßig. Jetzt ist er der Ermutiger. Ja? Er spricht jetzt zu all denen, die ein Unbehagen haben, ja, die Unsicherheit empfinden. Jetzt kommen die nächsten Verse. Dass aber die Toten auferstehen, hat doch schon Mose deutlich gemacht. Ich schiebe ein, jetzt werden die Sadduzäer und auch die Pharisäer sich gedacht haben, Mose, der hat doch gar nichts zur Auferstehung gesagt. Da steht doch gar nichts von ewigem Leben und so weiter. Ja? Und jetzt sagt Jesus einfach, dass aber die Toten auferstehen, hat doch schon Mose deutlich gemacht. Habt ihr jenes Wort, das Gott zu euch sagt, nie gelesen? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Jetzt kommt der große Trost. Nochmal zur Wiederholung. Bisher hatten wir erstens einen konstruierten Fall der Sadduzäer an die Pharisäer. Wir hatten zweitens eine erstmal überraschende Antwort von Jesus. Keine Sterblichkeit mehr, keine Geschlechtlichkeit mehr. Und drittens hatten wir, zumindest ich, dieses Unbehagen. Was mache ich jetzt? Also das löst Fragezeichen aus. So. Jesus lenkt den Blick der Sadduzäer und auch unseren Blick auf nicht irgendeine Geschichte, sondern auf die wichtigste Geschichte des Alten Testamentes. Der wichtigste Moment in der Geschichte des Judentums, könnte man sagen, auf die Zeilen, die jeder Sadduzäer, jeder Jude
in- und auswendig kannte, und sagt, wir gucken mal auf diese Stelle hier, Mose am Dornbusch. Warum ist diese Geschichte so immens wichtig? Nicht nur, weil Mose hier den Auftrag bekommt, hier das Volk zu befreien, ja, aus der Gefangenschaft zu führen, sondern weil sich hier Gott zum ersten und einzigen Mal in der Geschichte mit Namen vorstellt. Gott gibt sich einen Namen. Ja, Mose fragt ja, wie sollen wir dich nennen? Und Gott sagt, so werde ich heißen. So, und Gott, wenn Gott sich einen Namen gibt, dann ist das sein Name für immer, logischerweise. Ja. Jetzt muss man wissen, der Name in der Antike, ich glaube, das wisst ihr auch, der Name in der Antike hat natürlich noch mal mehr Identitätsbedeutung. Ja. Der heißt nicht irgendwie Olli oder Stefan oder irgendwie oder Claudia, sondern der Name ist Programm. Ja. Hinter dem Namen steht ein Charakter, steht ein Wesenszug. Ja. Das ist in der Antike so. Der Name ist Programm, ist Herkunft. Und deswegen sagt der Name, den Gott sich hier gibt, nicht nur aus, ja, nennt mich mal so und so, sondern so bin ich. So bin ich. Ja, deswegen ist das eine ganz wichtige Geschichte. Gott nennt sich in dieser Geschichte, Mose am Dornbusch, Yahweh. Diese vier Buchstaben. J-H-W-H. Yahweh. So würden wir es notdürftig aussprechen. Dieser Name kommt 6800 Mal vor in der Bibel. Und jetzt kommt das nächste Interessante. Dieser Name ist ein Wort, das auf das hebräische Verb für sein zurückgeht. Sein. Ja? Man könnte also erstmal übersetzen, Yahweh heißt der Seiende. Der, der da ist. Der Existierende. Quasi. Ja? Vielleicht kennt ihr die Übersetzung aus der Luther-Übersetzung. Ich bin, der ich bin. Das ist so der Versuch, das zu übersetzen. Der Seiende. Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Ist eine andere Übersetzung. Das trifft es aber alles nicht. Denn diese Übersetzung übersehen das Entscheidende. Das Wort für sein im Hebräischen, Haya heißt das, Haya. Das Wort für Sein ist ein sogenanntes enklitisches Verb. Bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, wusste ich nicht, was das ist. Und ich habe das Wort auch nie gehört. Aber Haya, Sein, ist im Hebräischen ein enklitisches Verb. Und das bedeutet, dass es nicht alleine stehen kann. Es braucht einen Adressaten, nennen wir es mal. Ja, es hat immer einen Bezug. Ja, das ist so, als wenn wir sagen, ich umarme. Das Wort umarmen braucht sofort ein, ja, wen, was umarmst du? Ich umarme, sagt ja noch nichts aus. Oder ich küsse oder so, das braucht auch ein Gegenüber. Ja, oder auch im Negativen, ich verfluche. Ja, wie, was verfluchst du? Ja, also es braucht immer einen Adressaten, ein Gegenüber, ein Objekt. So, ich umarme sie oder dich, ja, ich küsse und so weiter. Also ein enklitisches Verb. So, das heißt, wenn Gott sich hier diesen Namen gibt, ja, dann ist er nicht einfach der Seiende, der Existierende, der, den es irgendwie gibt, sondern er ist enklitisch, er ist der Seiende auf dich hin. Ja, er ist in Bezug auf dich, auf ein Gegenüber. Das ist der Seiende. Er ist in Bezug auf dich, er ist für dich, könnte man vielleicht auch übersetzen, ja. Noch am ehesten könnte man so übersetzen. Er ist nicht einfach Gott, sondern er ist der, der für dich Gott ist. Ja? Sonst bräuchte er sich diesen Namen nicht geben. Sonst macht dieser Name überhaupt keinen Sinn. Der Seiende, der Existierende. Er ist auf dich hin der Seiende, der Existierende. So, und so sagt er dem Mose am Dornbusch jetzt, ich bin der Gott Abrahams. Ich glaube, ihr seid noch gedanklich dabei, das sehe ich euren Gesichtern an. Jetzt sagt er dem Mose am Dornbusch, ich bin der Gott Abrahams, ja, also ich bin zu Abraham hin, ich bin für Abraham Gott und für Isaak und für Jakob. Und das Besondere ist, diese drei Leute, Abraham, Isaak, Jakob, die sind zu diesem Zeitpunkt, wo Mose da am Feuer steht und das hört, sind die schon seit Jahrhunderten tot. Ja, das weiß natürlich jeder Sadduzäer, jeder Pharisäer, jeder Jude weiß das, ja. Die sind doch schon seit Jahrhunderten tot, ja. So, trotzdem sagt Gott diesem Mose, ich bin der Gott Abrahams, ja. Ich bin der, der für Abraham da ist. und für Isaak und Jakob, der daseinende Gott. So habe ich mich benannt und so soll es sein. Und er sagt nicht, ich war der Gott Abraham in der Zeit, wo Abraham am Leben war. Nein, das tut er nicht, sondern ich bin der Gott von Abraham. Ich war es zu seinen Lebzeiten und ich bin es jetzt auch noch. Ja? Auch nach seinem Tod. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, jetzt noch, der Gott von Jakob. Ich bin der, der für sie, auch wenn sie schon tot sind, für sie da ist. Ja? Und natürlich sind das exemplarische Gestalten, ja? Das ist eine Aussage, auch für uns gelten, auch für die Pharisäer und Sadduzäer, für alle, die Unbehagen haben, was wird denn irgendwann aus mir? Für alle gilt das, ich bin der Gott, der für dich da ist und da sein wird. Ja, über dieses Leben hinaus. So, und die Zusage, für dich da zu sein, liegt also nicht in unserem Leben, in unseren Lebensjahren begründet oder so, sondern liegt im Namen Gottes, verborgen, verankert, festgelegt. Das ist der erste Auferstehungsgedanke, der erste, für dich kommt noch was. Nach deinem Tod kommt noch was. Nicht, weil du dir das ausgesucht hast, sondern weil Gott sich dafür entschieden hat. Das hat er mit seinem Namen festgemacht, deutlich gemacht. Ja? Also mit diesem Satz, mit dieser alttestamentlichen Geschichte, wo die Sadduzäer sagen, da kommt doch gar nichts von Auferstehung drin vor, begründet Jesus hier die Tatsache, dass es ein ewiges Leben gibt. Ja? Woher weißt du, dass es eine Auferstehung der Toten, dass wir eine Auferstehung zu erwarten haben? Wir wissen es, wenn wir uns den Namen Gottes angucken. Jahwe, der Name Gottes, der für dich Daseiende. So heißt er. Ja? Gott ist nicht nur für Menschen während ihres Lebens da. Das ist ja ganz schön. So. Sondern auch darüber hinaus. So, Gottes Versprechen, dass er für dich da ist, der daseiende Gott ist, ja, enklitisch hat er sich in seinen Namen geschrieben. Und das Einzige, was dir zu Recht Hoffnung über den Tod hinaus machen kann, ist die Tatsache, dass Gott zu seinem Namen steht. Er heißt auf ewig so. Ja. Sag mal ganz provokant, der Tod wäre eine leichte Möglichkeit, dich loszuwerden, mich loszuwerden für Gott. Ja. Aber Gott tut das nicht. Er will es gar nicht. Er hat es von jeher klar gemacht. In meinem Namen werde ich fest verankern, wie ein Vertrag, fest verankern, ich werde für dich da sein. Ja? So, und jetzt bringt das gerne mit eurem Gefühl, oder ich kann es nur mit meinem Gefühl, aber wem das betrifft, bringt es gerne mit einem Gefühl des Unbehagens und der Unsicherheit zusammen. Nichts bleibt mehr, wie es war. Kein Mann sein mehr, keine Frau sein mehr, was auch immer, also sterblich sein, hat auch ein Ende, bringt das mit irgendwelchen Fragenzeichen zusammen. Im Tod mag alles, was du in diesem Leben gekannt hast und kennengelernt hast, wegbrechen. Deine Erfahrungen, deine Wünsche, deine Vorstellungen und so weiter, sogar deine Identität. Aber eines bleibt, der Name Gottes und damit die Zusage, dass er für dich da ist. Du wirst leben. Weil Gott das in seinen Namen geschrieben hat. Weil Gott ein Gott der Lebenden ist, hat Jesus hier gesagt. Ja, Gott ist doch ein Gott der Lebenden. So, er hat nicht nur Abraham, Isaak und Jakob während ihres Lebens begleitet, sondern er ist ein Gott jetzt für sie, obwohl sie schon seit Jahrhunderten tot sind. So, das Einzige, dem du trauen kannst, das ist die Einladung, ist die Treue Gottes, der Gottesname. Wieder die Frage, ist diese Aussage über Gott für dein Leben und dein Glauben relevant? Auf dem Dienstagmorgen, ist das eigentlich relevant? So, erstmal würde ich sagen, nö, habe ich so viel nicht mit zu tun auf dem Dienstagvormittag. Ich vielleicht noch eher, weil ich vielleicht eine Predigt vorbereiten muss oder sowas, aber sonst irgendwie auch nicht. Also, ob das für dich jetzt relevant ist, das kannst du dich fragen, das kannst du für dich entscheiden. Ob du jetzt irgendwas änderst oder dir neu was vornimmst, das kannst auch nur du entscheiden. Aber, und damit schließe ich, eines darfst du und musst du auch wissen, Gottes Versprechen für dich da zu sein, steht in seinem Namen geschrieben. Das ist mein großer Trost. Harter Stoff, aber auch großer Trost. Und in diese Spur stellt Jesus sich einfach hinein und sagt, ja, ich bin genau die Verkörperung dieser Treue. Ja, eure Chance, irgendwie damit was zu tun zu haben. Gott wird sich erinnern an euch. Ja, das ist eure Chance. Jeshua, der Retter, das ist eure Chance, diese Grenze zu überwinden. So, Jeshua, der Retter. Immanuel, anderer Gottesname, anderer Jesusname, heißt, Gott ist mit uns, Gott ist für uns. Nichts anderes als der Yahweh, Gott ist für dich Gott. Ja? So, und deswegen singen wir ständig Jesus höchster Name oder Blessed be your name, haben wir gesungen. Was soll sonst der Name? Habe ich lange Zeit nicht verstanden. Warum soll ich seinen Namen irgendwie anbeten? Ich bete doch Gott an. So, das verbirgt sich dahinter. Deswegen singen wir das. Deswegen beten wir gleich im Vater unser, geheiligt werde dein Name. So, weil sein Name deine Rettung ist. Ich finde, das ist eine gute Nachricht und das ist eine gute Botschaft. Mehr habe ich heute Morgen nicht zu sagen, aber ich hoffe, das reicht für eure Woche und für euren Glauben. Ich bete noch zum Abschluss. Guter Vater, danke, dass das so ist. Du lässt uns nicht einfach mit Fragezeichen und Unbehagen und Unsicherheit zurück, was wohl irgendwann kommen wird, sondern du hast dir das, man kann förmlich sagen, in dein Herz geschrieben, in deinen Namen verankert, dass du auf unserer Seite bist, dass wir auf deiner Seite sind, dass Ewigkeit nicht nur ein Wort ist, sondern dass das eine Perspektive ist. Und ich glaube, jeder, der älter wird, der kranker wird, der spürt, meine Grenze kommt mir näher, der fragt auch, was ist denn dahinter? Was ist denn hinter dieser Grenze? Wartet da noch was? Fliege ich da irgendwie durch die Gegend? Du hast gesagt, alles endet, aber du wirst dich an uns erinnern. Wir verschwinden nicht. Danke, dass wir bei dir diesen Wert haben, der auch heute schon gilt. So können wir durch unsere Tage, durch unser Leben gehen, mit dieser Perspektive Ewigkeit. Und deswegen stellen wir deinen Namen ganz nach vorne und beten ihn an. So ist es. Und so soll es auch in diesen Gottesdiensten sein, in dieser Gemeinde sein und darüber hinaus in unserem Leben.